Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Mit Susanne Kuhlmann. Ich begrüße Sie. Unsere Themen: Bergfeste, Freiwillige gesucht. Wie geht es den Alpenvögeln? Über ein neues Monitoringprogramm. Ein Gespräch mit Simon Niederbacher vom Bayerischen Naturschutzverband LBV. Deutschland wird vorerst nicht am Emissionshandel für die Landwirtschaft teilnehmen. Auf Kosten des Klimaschutzes? Gut gealtert. Frühe Klimaveränderungsprojektionen werden aktuell überprüft. Umweltbewusstsein in Deutschland 2024. Wir stellen die neue Studie des Umweltbundesamtes vor. Und was tun, wenn die Versicherung pleite geht? Darum geht es später im Verbrauchertipp. Bergfest sollen sie sein und sicher in der Vogelbestimmung. Ehrenamtliche, die der Dachverband Deutscher Avifaunisten sucht. Dessen Mitgliedsorganisationen beobachten und erforschen die Gesamtheit aller Vogelarten in einer Region. Aktuell braucht der Verbund aus Verbänden und Behörden Freiwillige, die helfen, Wissenslücken in Bezug auf Vögel der Alpen zu schließen. Auch der Bayerische Naturschutzverband LBV beteiligt sich. Simon Niederbacher ist Projektkoordinator des Alpenvogelmonitorings beim LBV. Das Gelände, für das Vogelbeobachter gesucht werden, das erschließt sich nicht beim Sonntagsspaziergang. Welche Fähigkeiten brauchen Interessenten außer ihrer Vogelkenntnis? Trittsicherheit, Schwindelfreiheit, gutes Orientierungsvermögen? Das fragte ich Simon Niederbacher am Vormittag.
Genau, das ist richtig. Also man sollte in den Alpen sicher unterwegs sein, idealerweise auch schon Erfahrung haben mit Wanderungen in den Bergen. Natürlich ist die Vogelartenkenntnis eine Voraussetzung. Man sollte die Vögel akustisch und optisch bestimmen können. Aber es sind jetzt keine Klettertouren dafür erforderlich, um die Alpenvögel zu erfassen. Also wir halten uns für das Monitoring an das öffentliche Wegenetz. Es gibt einfache Routen, mittelschwere und schwere Routen. Also es gibt verschiedene Abstufungen. Manche laufen einfach den Forstweg entlang. Also die sind ganz gut begehbar. Und bei anderen, bei einigen wenigen gibt es auch eine Seilsicherung, wo man sich ein bisschen festhalten kann. Aber ansonsten, wie Sie gesagt haben, Artenkenntnis bei den Alpenvögeln, Trittsicherheit, natürlich körperliche Fitnesskondition und viel Freude, in den Bergen unterwegs zu sein.
Um welche Vogelarten geht es denn? Was interessiert Sie besonders?
Interessieren tun uns eigentlich alle Vogelarten der Alpen. Also wir interessieren uns für alle Arten, die in den Alpen brüten. Es gibt hier allerdings einige sehr seltene Arten, die jetzt über dieses ehrenamtliche Vogelmonitoring, das wir jetzt starten, sehr schwer zu erfassen sind. Deshalb konzentrieren wir uns im Wesentlichen auf die etwas verbreiteteren Arten. Wir unterscheiden auch zwischen dem Bergwald und der hochalpinen Stufe, dann oberhalb der Waldgrenze. Das wären im Bergwald seltene Spechtarten, wie jetzt der Dreizehenspecht zum Beispiel oder der Weißrückenspecht. Und im Hochgebirge dann der Bergpieper oder die Alpenbraunelle. Sie denken sich jetzt schon vielleicht, das sind Arten, die man jetzt nicht aus dem Garten kennt. Das ist auch so. Also viele Leute werden diese Arten vielleicht noch gar nicht gehört haben, die jetzt zuhören. Aber in den Alpen sind das eben ganz spezielle und verbreitete Arten.
Wie wirkt sich die Erderwärmung auf deren Lebensraum und auch ihre Lebensbedingungen, ihre Existenz aus?
Das ist auch tatsächlich ein Faktor, den wir untersuchen wollen. Es gibt Arten, von denen wissen wir, dass ihr Lebensraum durch die Klimaerwärmung immer kleiner wird. Da wäre zum Beispiel der Schneesperling oder das Alpenschneehuhn. Die sind einfach sehr gut Kälte angepasst und kommen mit wärmeren Temperaturen nicht so gut klar. Und dadurch, wenn das Klima wärmer wird, wird der Lebensraum einfach kleiner, weil die Temperatur immer höher steigt, also in der Höhe auch wärmer wird. Und dadurch, dass die Gipfel kleiner werden, ganz logisch, wird der Lebensraum auch kleiner. Also solche Arten können auf absehbare Zeit auch verschwinden, theoretisch. Dann gibt es aber auch andere Arten, wie zum Beispiel den Steinrötel, den viele sicherlich noch nie gehört haben. Das ist eine Art, die sehr, sehr selten ist bei uns und die eigentlich in Südeuropa, in gebirgigen Regionen dann eher vorkommt. Und von solchen Arten wäre es auch möglich, dass die von der Klimaerwärmung erstmal profitiert in den Bergen. Aber wir wissen es noch nicht. Das sind sehr komplexe Vorgänge, die auch immer mit der Pflanzenwelt und mit dem Nahrungsangebot zusammenhängen. Und dadurch wollen wir dieses Monitoring starten, diese Grundlagenforschung, wenn man so will, um dann genauere Daten zu den einzelnen Vogelarten zu bekommen.
Mehr Wissen über das Leben verschiedener Alpenvogelarten soll ja auch dazu führen, gezielte Schutzmaßnahmen zu entwickeln. Was stellen Sie sich da konkret vor? Das ist ja gar nicht so einfach in dem hochalpinen Gelände.
Das ist in der Tat nicht sehr einfach, denn die Bergvögel zu schützen, das ist in erster Linie eben, wie ich jetzt schon angedeutet hatte, das Klima zu schützen. Also es geht jetzt nicht so gut wie im Flachland, dass man bei den Agrarvögeln einfach sagt, man setzt jetzt gewisse Maßnahmen um die konkret zu unterstützen. In den Alpen ist es etwas anders. Wir machen jetzt dieses Monitoring, das ja langfristig ausgelegt sein soll, um dann zu eruieren, wie die Bestände sich entwickeln mit der Zeit. Und dann können wir für die einzelnen Arten dann auch Schutzmaßnahmen ergreifen, wie beispielsweise der Zitronenzeisig. Das ist eine Art, die wirklich nur in den Alpen vorkommt und also nicht nur in den Alpen, nur in Europa vorkommt, ein Endemit sozusagen. Und der ist sehr stark auch auf extensive Almwiesen angewiesen mit einer hohen Pflanzendiversität. Und solche Lebensräume müssen wir dann natürlich schützen, wenn wir sehen, dass es mit den Beständen nach unten geht, was wir auch leider vermuten. Bei anderen Arten wie dem Birkhuhn, das dürfte schon ein bisschen bekannter sein, auch stark in der Tradition verankert, da geht es um Störungsvermeidung. Also auch da spielt das Thema Tourismus eine große Rolle. Besucherlenkung in den Alpen wird auch immer akuter, das Thema. Da arbeiten wir sehr, sehr eng mit dem Deutschen Alpenverein auch zusammen, einfach um gewisse Gebiete frei von Störungen zu halten. Und dann im Bergwald zum Beispiel die Spechte, die freuen sich über naturnahe Wälder mit viel Totholz, also viel stehenden toten Bäumen, naturbelassene Wälder. Das ist auch noch ein Beispiel für eine gute Unterstützung für solche Arten.
Am vergangenen Wochenende haben Sie zum Auftakt dieses Monitorings ein Symposium in Berchtesgaden veranstaltet und eine Exkursion zu den Alpenvögeln gab es auch. Wie lief die dir ab?
Genau, das war ein sehr schönes Wochenende, das wir hatten in Berchtesgaden. Wir haben uns mit etwa 100 Personen aus dem ganzen Alpenraum getroffen. Am Samstag, also vorgestern, gab es sehr schöne Vorträge den ganzen Tag zu verschiedenen Alpenvögeln und da hatten wir auch dieses neue Monitoring-Programm ausführlich vorgestellt. Und gestern waren wir dann auf dem Jänner, das ist der Hausberg von Berchtesgaden, also direkt oberhalb des Königssees, und haben bei schönstem Wetter eine schöne vogelkundliche Exkursion durchgeführt, einige Alpenarten auch entdeckt, gehört, gesehen. Also es geht ja auch viel immer ums Gehör, nicht nur, was man sieht. Dann haben wir die Vogelstimmen zusammen ein bisschen analysiert, was wir da so hören, und dann so ein Testmonitoring auch gleich durchgeführt. Also die Leute sind dann mit ihren Smartphones oder Tablets, denn das Monitoring läuft digital ab, haben wir dann diese Vogelbeobachtungen auch eingetragen in eine spezielle App und dann wurden die hochgeladen ins Internet und jetzt können sie analysiert werden.
Wenn sich jemand jetzt angesprochen fühlt und mitmachen möchte, was muss man tun, um sich am Monitoring als Freiwilliger beteiligen zu können?
Also ich hatte schon gesagt, Vogelartenkenntnis wäre eben eine Voraussetzung, wobei man sich da auch ganz gut bald was aneignen kann. Also das Artenspektrum gerade oberhalb der Baumgrenze ist nicht sehr, sehr groß. Man kann sich da einarbeiten. Und dann kann man sich bei uns melden, entweder an monitoring@lbv.de, also Landesbund für Vogel- und Naturschutz in Bayern. Das wäre eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit, es gibt auch eine Website des DDA, das ist unser Dachverband der deutschen Avifaunisten, der sitzt in Münster und hat eine Website mit allen Routen, die verfügbar sind im Alpenraum. Also es sind festgelegte Routen und dort kann man sich direkt so eine Kartierroute reservieren und dann bekommen wir automatisch eine Nachricht und nehmen dann mit den Leuten Kontakt auf.
Freiwillige fürs Monitoring von Alpenvögeln gesucht. Das war Simon Niederbacher vom Bayerischen Naturschutzverband LBV. Keine Teilnahme am europäischen Emissionshandel ab 2027 für die deutsche Landwirtschaft. Das besagt der Koalitionsvertrag von Union und SPD. Die Vorgängerregierung hatte das anders geplant. Höhere Kosten durch CO2-Zertifikate bleiben damit für die Agrarbranche vorerst aus. Haben Landwirte dadurch weniger Anreize, Treibhausgase einzusparen? Oder gibt es auch andere Wege? Jan Toczynski berichtet.
Methan, das bei der Verdauung von Nutztieren entsteht, und Lachgas durch Düngung. Das sind in der Landwirtschaft die Hauptursachen für den Ausstoß von Treibhausgasen. Methan und Lachgas sind besonders klimaschädlich. In Bilanzen werden sie häufig in den vergleichbaren Effekt von CO2 umgerechnet. Dann spricht man von CO2-Äquivalenten. Insgesamt wurden im vergangenen Jahr in Deutschland 649 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente freigesetzt. Etwa 9% davon gehen auf das Konto der Landwirtschaft. Deshalb war der Plan der früheren Bundesregierung, die Landwirte für den Klimaschutz in die Verantwortung zu nehmen. Ab 2027 sollte der Sektor Landwirtschaft am europäischen Emissionshandel ETS2 teilnehmen. Die Folge? Höhere Kosten für die Bauern und damit mehr Druck, in regenerative Energien zu investieren und Emissionen einzusparen. Doch daraus wird nichts, denn im Koalitionsvertrag der neuen Regierung steht:
Vom Opt-in für den Sektor Landwirtschaft in den ETS2 machen wir keinen Gebrauch.
Experten halten das für einen Fehler, etwa Johannes Sauer, Professor für Produktions- und Ressourcenökonomie landwirtschaftlicher Betriebe an der TUM School of Management.
Man kann es schon ein bisschen als Einknicken bezeichnen, aber es war zu erwarten durch den Politikwechsel.
Es gäbe weniger Druck und dadurch keine Anreize mehr, den Sektor zu transformieren. Trotzdem müsse die Landwirtschaft ihren Beitrag zum Klimaumbau leisten, so der Agrarökonom. Potenzial sieht Sauer etwa bei der Futterzusammensetzung. Es müsse anderes Futter geben, dabei könnten Körnerleguminosen wie etwa Klee eine Rolle spielen. Pflanzen also, die Stickstoff und Kohlenstoff binden. Andere Fütterungszyklen seien denkbar. Es müsse weniger, dafür öfter gefüttert werden.
Und da sind wir in anderen Ländern sehr viel weiter. Wirtschaftsdüngervergärung, Moorböden könnten anders bearbeitet werden, auch durch staatliche Anreize, Agrarforstsysteme. Alles Maßnahmen, die so noch nicht ausgeschöpft wurden. Also da ist sehr viel Luft nach oben im Hinblick auf Emissionsvermeidung in der Landwirtschaft.
Gerhard Dorfner vom Institut für Agrarökonomie der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft LFL sieht das ähnlich.
Der ökonomische Druck sinkt natürlich etwas, oder der ökonomische Anreiz, um es positiv zu formulieren, der sinkt natürlich.
Dorfner vermisst besonders bei der CO2-Reduktion einheitliche europäische Regelungen.
Leider Gottes gibt es viele Sektoren, wo man überhaupt nicht vereinheitlicht hat. Und ich würde mir sehr wünschen, dass wir da auf einen einheitlichen Pfad kommen.
Der Bayerische Bauernverband begrüßt die Entscheidung, die Landwirtschaft nicht in den ETS2 einzubeziehen, als richtig und wichtig. In einem Schreiben an den BR wird das begründet mit hoher Kostenbelastung für die Betriebe und einem nur begrenzten Einfluss auf die Höhe der Emissionen. Kritik kommt hingegen von der Deutschen Umwelthilfe. Sascha Müller-Krenner, Bundesgeschäftsführer der DUH, kritisierte:
Diese Aussage, dass die Landwirtschaft nicht in den ETS2 einbezogen wird, die wäre ja sogar ein Rückschritt für den Klimaschutz und eine weitere Subvention für die Landwirtschaft.
Es sei bedauerlich, dass eine Branche, die besonders laut protestiert, deutlicher gehört werde als genauso wichtige Branchen, die nicht mit Traktoren vor das Brandenburger Tor fahren. Auch Agrarökonom Johannes Sauer bedauert, dass man den protestwilligen Landwirten das Zeichen gebe, ihr Protest habe Erfolg, denn der Umbau der Landwirtschaft müsse weitergehen.
Die deutsche Agrarwirtschaft wird sich ab 2027 nicht am europäischen Emissionshandel beteiligen. Mit welchen möglichen Konsequenzen, hat Jan Toczynski recherchiert. Wie wird sich das Klima in Zukunft entwickeln? Seit Jahrzehnten berechnen Forscher das mit computergestützten Modellen. Und obwohl die immer genauer und leistungsstärker geworden sind, waren die Vorhersagen vor einigen Jahrzehnten erstaunlich präzise, verglichen mit dem, was heute beobachtet wird. Christine Kielon berichtet.
Welchen Einfluss Kohlenstoffdioxid auf das Klima hat, ist lange bekannt. Schon vor mehr als 100 Jahren haben Forschende die grundlegenden physikalischen Prinzipien erkannt. Mit dem Aufkommen der Computertechnologie sind sie dann in den 1970er Jahren in Klimamodelle eingeflossen, sagt Christian Steger vom Deutschen Wetterdienst.
Da gab es ja vor einigen Jahren auch den Nobelpreis dafür, unter anderem für Klaus Hasselmann. Das waren so die Anfänge der computergestützten Klimamodellierung, wie wir sie heute im Prinzip natürlich in erweiterter und verbesserter Form, aber vom Grundsatz her noch verwenden.
Klimamodelle übersetzen also die physikalischen Gesetze und Gleichungen des komplexen Klimasystems für den Computer. Der erstellt dann Projektionen, erläutert Jakob Tscheischler vom Umweltforschungszentrum in Leipzig.
Bei Projektionen zum Beispiel geben wir vor, wie sich die Gesellschaft in Zukunft grob entwickelt, also wie zum Beispiel, wie viel Emissionen die Menschen produzieren werden, wie die Landnutzung sich ändert. So ein paar grundlegende Rahmenbedingungen, die werden in diese Modelle mit eingegeben. Und damit können die Modelle dann das Klima simulieren, wie das dann in Zukunft aussehen wird.
Die Modelle erstellen also Szenarien, die auf Annahmen über die Zukunft beruhen. Aber haben die frühen Modellierer damit auch recht behalten? Wie gut waren ihre Vorhersagen? Sie waren erstaunlich präzise. Einer Analyse zufolge stimmten 14 von 17 Modellen, die zwischen 1970 und 2007 entwickelt wurden, teils eng mit der Beobachtung überein. Zumindest in einem zentralen Punkt, sagt Meteorologieprofessor Johannes Quaas von der Universität Leipzig.
Also die globale Temperatur. Und dann sieht man eben, was damals diese Business as usual oder pessimistischen Emissionsszenarien waren, das ist also weitgehend das, was auch tatsächlich eingetroffen ist.
Auch der Fachmann für Klimamodellierung vom Alfred-Wegener-Institut, Thomas Jung, spricht von einem Top-Ergebnis der ersten Projektionen.
Im Prinzip stärkt das unser Vertrauen in die Klimamodelle und ja, gut genug, um zu sagen, wir als Menschen müssen was machen. Aber es geht noch ein Stück weiter. Diese grundsätzlichen Muster, die wichtig sind, also als so eine erste Ordnung, um zu sagen, auch was müssen wir wissen für die Anpassung, auch das haben die Modelle richtig hingekriegt. Und das muss man sagen, das ist schon erstaunlich.
Die Klimaforscher betonen jedoch, dass es einen klaren Grund gibt, warum die Projektionen so präzise waren. Die frühen Modelle beruhten nämlich auf gut verstandenen physikalischen Zusammenhängen der Atmosphäre.
Klimamodelle und physikalische Zusammenhänge, die alten Berechnungen sind ziemlich zutreffend. Kriege, Krisen, Koalitionen, das sind die Themen, die seit Monaten die Nachrichten bestimmen. Wo bleibt die Umweltpolitik? Und wie ist es um das Umweltbewusstsein der Menschen in Deutschland bestellt? Damit hat sich das Umweltbundesamt befasst und heute seine aktuelle Studie vorgestellt. Umweltbewusstsein in Deutschland 2024 heißt sie. Was steht drin? Die Frage geht an Dieter Nürnberger in Berlin.
Susanne Kuhlmann, seit 1996 gibt ja die oberste Umweltbehörde des Landes, das Umweltbundesamt, diese Studie zur Bedeutung des Umwelt- und Klimaschutzes im Auftrag. Alle zwei Jahre werden diese Daten erhoben. Für das Umweltbundesamt ist das wichtig, weil man damit und daraus auch eine Legitimation der eigenen Arbeit ableitet. Befragt wurden repräsentativ mehr als 2500 Bürgerinnen und Bürger und auffällig diesmal der hohe Stellenwert, der der Umweltpolitik beigemessen wird, der ist rückläufig. Konkret für sehr wichtig halten 54% der Bevölkerung dieses Politikfeld. Vor zwei Jahren waren es noch rund 57%, vor vier Jahren sogar 65%. Also eine kontinuierlich abnehmende Bedeutung. Dirk Messner, der Präsident des Umweltbundesamtes.
54%, das sind immer noch mehr als die Hälfte der Bevölkerung. Aber wir müssen auch nüchtern feststellen, in 2020 und 2018 waren es noch fast zwei Drittel der Bevölkerung. Hier gibt es also eine noch immer beachtliche Unterstützung für die Bedeutung von Umwelt- und Klimapolitik, über die Hälfte. Aber zugleich ist die Bedeutung für die Bundesbürgerinnen und Bundesbürger rückläufig und auch das müssen wir festhalten.
Vorn liegen diesmal Themen wie der Zustand des Gesundheitswesens mit 81%, der Zustand des Bildungswesens mit 77% und die öffentliche Sicherheit mit 71%. In der Betrachtung der sehr wichtigen Themen kommt Umwelt- und Klimaschutz hier nur noch auf Platz 8. Allerdings seien die Zahlen vielschichtig, sagt Oberpräsident Messner. Im Westen der Republik hat das Thema beispielsweise einen höheren Stellenwert als im Osten. Und interessant sicherlich, mit zunehmendem Alter der Befragten steigt auch die Bedeutung von Umwelt- und Klimaschutz.
Der Fridays for Future Favor, die jungen Leute gehen auf die Straße für Klima- und Umweltschutz, der relativiert sich hier. Ich möchte aber auch eine zweite Perspektive nochmal auf die Daten werfen und darauf hinweisen, dass neben den 54% der Bevölkerung, die Umwelt- und Klimaschutz für sehr wichtig erachten, weitere 34% Umweltschutz für eher wichtig erachten. Wenn man diese beiden Gruppen zusammennimmt, kommen auf nahezu 90% der Bevölkerung, die Klima- und Umweltschutz für wichtig oder sehr wichtig erachten.
Messner sagt, dass die Bürger sehr viel mehr Wert als in der Vergangenheit auf ein Funktionieren des Staates legen. Gesundheit und Bildung beispielsweise gehörten zu diesen Grundfunktionen eines Gemeinwesens. Und die Studie zeigt natürlich auch andere Einzelergebnisse, die sehr interessant sind, dass auch in internationalen Verträgen festgeschriebene Ziel, die globale Erwärmung auf unter 2 Grad Celsius zu begrenzen, das verliert an Rückhalt, 5% weniger als vor zwei Jahren und nur noch ein knappes Drittel der Befragten ist überzeugt, dass Deutschland die Folgen des Klimawandels angemessen bewältigen kann. Gleichzeitig werden aber auch der Kampf gegen Plastikvermüllung und beispielsweise das Artensterben für wichtiger gehalten als zuvor. Und natürlich wurde Dirk Messner heute auch gefragt, wie er die neue Bundesregierung bewerte. Hier sei noch vieles in Bezug auf Klima- und Umweltpolitik im Fluss, sagt Messner. Aber er sehe vor allem Kontinuität in den Grundfragen, etwa bei der Fortführung des Emissionshandels und anderer Fragen.
ETS 2 wird nicht in Frage gestellt, 2045 Klimaneutralität wird nicht in Frage gestellt. 2030 die Erneuerbaren Richtung 80% zu entwickeln, wird nicht in Frage gestellt. Das ist sehr wichtig, weil wenn die Bundesregierung hier Fragezeichen angedeutet hätte, dann würde es auf der europäischen Ebene sehr schwierig werden.
Diese Umweltbewusstseinsstudie des Umweltbundesamtes, ein sehr umfangreiches Zahlenwerk, welches von vielen Institutionen in Zukunft, also in den nächsten Tagen, wahrscheinlich auch sehr viel gewichtet und interpretiert werden wird. Und damit zurück nach Köln.
Soweit Dieter Nürnberger über die neue Studie des Umweltbundesamtes zum Umweltbewusstsein in Deutschland. Danke nach Berlin.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Dass ein Versicherer pleite geht, kommt in Deutschland selten vor. Gerade ist es allerdings passiert. Betroffen ist die Element Insurance AG. Sie hat Sachversicherungen angeboten und seit Anfang März läuft das Insolvenzverfahren. Kunden wollen wissen, was heißt das für mich und für meinen Vertrag? Der Verbrauchertipp von Tobias Volke.
Fahrrad weg oder Wasser im Keller? Im Schadensfall springen Sachversicherer normalerweise ein. Doch was, wenn der Anbieter insolvent ist und das Geld ausbleibt? Genau das passiert aktuell bei der Element Insurance AG und viele merken zunächst gar nicht, dass auch sie betroffen sind. Denn auf dem Vertrag steht oft nur der Name des Vermittlers, nicht der eigentliche Risikoträger, erklärt Philipp Opfermann, Versicherungsexperte von der Verbraucherzentrale NRW.
Da gilt es also vielleicht mal in die Verträge reinzugucken, wer da drin steht, wer also wirklich der Risikoträger ist, das kann dann der Vertragspartner oder jemand anders sein.
Der Risikoträger ist also derjenige, der im Ernstfall zahlen müsste. Doch wenn der insolvent ist, wird es für Betroffene heikel.
Schadensfälle werden noch bearbeitet, ganz normal, allerdings nicht ausgezahlt. Das geht jetzt im Rahmen des Insolvenzverfahrens. Leistungen werden dann also erst später ausgekehrt, nämlich dann, wenn geguckt wird, wie viel Schäden werden noch reguliert, wie viel Geld ist noch vorhanden und dann wird Leistung dann vom Insolvenzverwalter ausgekehrt.
Betroffen sein kann man aber auch ohne Schadensfall, zum Beispiel, wenn man die Jahresprämie schon vorausgezahlt hat. In jedem Fall gilt, jetzt Forderungen beim Insolvenzverwalter anmelden. Der kontaktiert Betroffene in der Regel und informiert sie, wie das genau funktioniert. Aber hat das überhaupt Chancen? In der Regel können nicht alle Forderungen in voller Höhe bedient werden.
Trotzdem ist natürlich jedem zu empfehlen, seine Forderungen anzumelden. Das ist auch nicht besonders kompliziert und über die entsprechenden Internetseiten auch schnell gemacht. Zu verlieren hat man ja nichts. Forderungen anmelden, es kann sich dann ein bisschen hinziehen, aber am Ende winkt vielleicht dann doch Geld.
Trotz gesetzlicher Rücklagen kann es aber passieren, dass Gläubiger am Ende leer ausgehen. Vor allem im Schadensfall sehr ärgerlich, sagt Hermann Josef Tenhagen, Chefredakteur des Verbraucherratgebers Finanztipp.
Dann haben Sie ein echtes Problem, weil der Risikoträger das auch nicht bezahlt und Sie dann auch in der Insolvenzmasse drin sind. Und deswegen kann man eigentlich nur sagen an der Stelle, wenn ein solcher Versicherer pleite geht, dann sollten Sie gucken, dass Sie so schnell wie möglich Land gewinnen.
Das heißt, wer betroffen ist, sollte sich sofort nach einer neuen Versicherung umsehen. Der alte Vertrag endet in der Regel automatisch, einen Monat nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens. Es besteht aber auch ein Sonderkündigungsrecht. Zwar kann es auch sein, dass ein neuer Risikoträger übernimmt, aber
wenn Ihr Versicherer Sie anschreibt und sagt, wir machen jetzt mit dem hier weiter, sollten Sie auf jeden Fall dieses Angebot prüfen und nochmal vergleichen. Es könnte ja sein, dass der neue Versicherer für die gleiche Leistung das Doppelte an Geld will.
Anders läuft das Ganze übrigens bei Lebensversicherungen. Denn im Gegensatz zu Sachversicherungen verfügen sie in Deutschland über ein anderes Niveau an Absicherung, erklärt Philipp Opfermann.
Da gibt es also ein Sicherungsvermögen, wo alle Versicherer deutschlandweit was einzahlen, auch einzahlen müssen. Und wenn ein Lebensversicherer pleite geht, würden die Verträge aufgefangen und voll bedient.
Bei Sachversicherungen gilt das aber nicht. Deshalb also prüfen, ob man betroffen ist, Forderungen beim Insolvenzverwalter anmelden und möglichst schnell zu einem neuen Versicherer wechseln.
Das war der Verbrauchertipp von Tobias Volke. Was ist von den angekündigten Ukraine-Gesprächen zu halten? Und was tut sich im Zollstreit zwischen den USA und China? Zwei Themen gleich bei Silvia Engels in den Informationen am Mittag. Umwelt und Verbraucher geht für heute zu Ende. Fürs Zuhören dankt Susanne Kuhlmann.